Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Ich sehe an diesem Freitag so leichte Schweißperlen auf der Stirn des Doktors. Und das liegt nicht daran, dass er jemandem gerade die Knochen aneinander gesteckt hat, sondern es liegt an unserem Thema. Hallo, lieber Burak.
Ja, das liegt an unserem Thema, das stimmt. Hi, Mike, grüß dich.
Grüß dich. Ich war fast geneigt zu sagen, es liegt nicht daran, dass er jemandem die Knochen gebrochen hat. Das ist ja genau das, was du nicht tust. Ja, so, dass du sie wieder zusammenlötest.
Nee, die Zeiten sind vorbei, da hast du recht, ja.
Das ist so. Du hast ein Thema mitgebracht. Wir haben wirklich viele Themen diskutiert. Wir haben richtig viel Auswahl gehabt. Du hast gewonnen. Du hast wirklich beim Themen-Monopoly hast du gewonnen. Und das erste Thema heute ist, wie sich die Temperaturen, also beziehungsweise die Hitze, die Psyche belastet. Und wer besonders gefährdet ist. Das finde ich ein sehr, sehr starkes Thema. Vor allen Dingen bei den Temperaturen da draußen, die so krass sind, wirklich immer wieder, vor allen Dingen dieses Up and Down, weiß nicht, wie es dir geht, aber das macht mich total fertig, dass du dann irgendwie mal irgendwie gemütliche paar 30 Grad hast und schwül und dann ist wieder Unwetter oder kälter, dann hast du wieder 20 Grad, dann hast du, also das finde ich schon kurios. Aber hey, Klimaerwärmung und so gibt's ja nicht. Lass uns gleich einsteigen in das Thema, wenn wir darüber geredet haben, was uns natürlich immer wieder am Anfang einer Folge beschäftigt, nämlich der Mental Health Moment der Woche. Wie war deiner?
Der hatte mit der WM zu tun und zwar weniger mit Fußball, wobei ich sagen muss, das ist schon, wenn man die Ansammlung der auch altehrwürdigen Stars sieht, ne, die da zusammenkommen, wahrscheinlich auch so letztes Turnier, Manuel Neuer, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar und wie sie alle heißen, das ist schon sehr besonders, muss ich sagen, weil mit dem einen oder anderen ist man ja dann parallel, groß geworden, möchte man fast sagen.
Ja.
Und aber ich fand, und darüber ist ja auch viel diskutiert worden, auch medial. Aber ich fand diesen Gebetskreis, den die deutsche Nationalmannschaft beziehungsweise namentlich Felix Mecha und Jonathan Tah, ist ja da auch relativ weit vorne, ins Leben gerufen haben. Weil mich hat das dann schon so ein bisschen gepackt, weil, ich meine, man kennt das ja, jeder, der schon mal Sport gemacht hat und auch Mannschaftssport gemacht hat und dann hat man sich im Spiel, ich sag mal, bis aufs Übelste beleidigt. Man hat sich getreten, man hat Nicklichkeiten, Schubsen, Beißen und so weiter. Da war das Spiel vorbei und dann lag man sich gefühlt halt auch wieder in den Armen. Und das kennt man, glaube ich, aber dass man sich so ein bisschen sich da trifft und einen kleinen Kreis, Bibelkreis bildet und gemeinsam betet, das fand ich dann schon etwas neu. Aber die Message dahinter, beziehungsweise auch dieses Gefühl, was dort transportiert wurde, hat mich persönlich erreicht, kann man sagen. Und ich fand es, ich fand auch hinterher so ein bisschen die Erklärung. Also nochmal, ich glaube, da kann man ja schon irgendwo einig sein, ob jetzt der Überbegriff das Christentum ist oder in dem Fall auch Jesus integriert wurde und letztendlich auch positioniert wurde. Ich glaube, das kann man alles für sich jeder neutralisieren und sagen, ne, also die Idee dahinter, spirituell zu sein, sich zu bedanken, das ist ja so ein bisschen auch die Message gewesen und dann auch hinterher zu sagen, pass auf, wir mögen auf dem Platz Gegner sein, aber hinterher sind wir halt Brüder und natürlich gilt das auch für die Schwestern. Das fand ich das fand ich toll. Das, wie gesagt, mich hat das berührt, mich hat das erreicht. Und dementsprechend, wir haben das auch so ein bisschen, nicht lange, aber das ist natürlich auch den Kindern so ein bisschen aufgefallen. Und auch mein Sohn sagte, also völlig egal, für welchen Verein man mitfiebert, ob es jetzt der buddhistische Verein ist oder der christliche oder der islamische etc. Aber letztendlich ist das eine Geste gewesen, die vereinsunabhängig gewesen ist. Mhm. Und letztendlich eine menschliche Geste, ein spirituelles Statement. Und das fand ich die Woche gut.
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht und ich finde es gut, dass du es nochmal reingegeben hast hier in die Episode, weil ich war am Anfang, dachte ich mir so, oh, das ist mir so ein bisschen zu viel. Dann habe ich das mal sacken lassen, dann habe ich mal irgendwie so das eine oder andere Interview dazu auch mal angeguckt und dachte mir so, eigentlich ganz krass, dass sich immer mehr Menschen irgendwie auch so öffentlich, also auch ja, öffentliche Persönlichkeiten hinstellen und dazu stehen. Mhm. Einfach, ne? Also das ist für viele lange Zeit, habe ich zumindest beobachtet, eher so ein total privates Ding gewesen. Bin ich gläubig, bin ich nicht gläubig und inwieweit trage ich das irgendwie jetzt nach außen oder nicht? Und erstaunlicherweise ist es so, dass uns das die Südländer, so wie du und andere Gruppierungen, gelehrt haben.
Ja.
Weil, und das sieht man auch ganz klar irgendwie auch im Fußballbereich so, guck dir mal irgendwie diejenigen an, die da offen mit umgehen. Das sind selten, es ist kein Bastian Schweinsteiger, es ist kein Thomas Müller, es ist kein Arne Friedrich, es ist, also, ne? So, das fand ich ganz interessant.
Also, Franz Beckenbauer, wenn wir noch weiter zurück, zurückgehen.
Da gibt es irgendwie Begott. Ja. Ja, das ist schon auffällig. Und guck mal, wie sehr wir davon profitieren. Und wenn du dir die Nationalmannschaft anguckst, wie viele bunte Farben es da gibt, alleine bei uns in der Nationalmannschaft. Richtig cool. Wenn man das vergleicht, irgendwie so mal über 1990 oder so, ich glaube, so der erste gerne irgendwie so ein bisschen, war das nicht David O'Donkor? Irgendwie so? War das nicht irgendwie so, oder?
Ja, ich müsste jetzt nochmal so ein bisschen kramen.
Und Jimmy Hartwig? War es Jimmy Hartwig vielleicht?
Ja. Ja, klar. Der war noch früher. Auf jeden Fall. Jimmy Hartwig, verrückt.
Jimmy Hartwig, ja.
Früher heißt unter anderem HSV, ne?
Oder
HSV. Ja, ich glaube, ja. Nee, aber ich sag mal, das ist ja auch nichts, also auf einer gewissen Art und Weise ja auch nichts Neues. Ne? Also ich sag mal, wenn man sich eine Mannschaft oder in dem Fall ein Land, das im Fußball A besonders erfolgreich ist, aber diesen spirituellen oder auch gläubigen, vor allen Dingen christlich gläubigen Rahmen sehr, sehr bedient, bewusst bedient auch, ist natürlich Brasilien. Ne? Also ich sag mal, ne, die gefühlt bekreuzigen, die sich bei der Erwärmung, bei der Nationalhymne, vor dem Anpfiff, nach dem Anpfiff und bei der Trinkpause, ja, im Grunde. Ja. Und tragen dann auch T-Shirts, ne, Jesus etc. pp. Und so weiter. Also die leben das ja schon sehr, sehr, also plakativ. Ne? Und es gab ja auch zu Zeiten des Spielers Bordon, der ja für Schalke unter anderem gespielt hat, VfB Stuttgart, der hatte ja auch beispielsweise so eine Art Bibelkreis auf Schalke damals. Ne? Also nochmal, ich glaube, das ging auch medial jetzt gerade mit der Nationalmannschaft und auch namentlich mit Felix Metscher. Das ging natürlich auch so ein bisschen in eine Ecke, von der ich gedacht habe, boah, also jetzt bitte nicht verrückt werden. Also nochmal, es geht.
Danke, dass du sagst. Das ging mir nämlich genauso am Anfang.
Ja, es geht um Glauben, es geht um den lieben Herrgott. Ich glaube, es gibt deutlich Schlimmeres, an was man glauben kann und was man verehren kann auf dieser Welt oder auch übergeordnet im Universum, wo auch immer. Und ich glaube, da müssen wir wirklich keinen Kreuzzug draus machen. Ja. Ja, also da muss man, glaube ich, in dem Fall passt das vielleicht ganz gut. Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Verrückt. Wie platt. Schiri, der Ball ist platt.
Autsch, da muss ich jetzt, das muss ich erstmal verdauen. Aber gut.
Aber wie war denn dein Mental Health Moment der Woche? Vielleicht hilft er mir da
auch
raus.
Fußball. Ja, auch Fußball. Ja. Auch Fußball. Auch WM. Und ich bin immer noch erschrocken und kann es immer noch nicht glauben. Ich kann immer noch nicht glauben, wie sich ein Mensch, der eine Leitfigur war, so zum Negativen verändern konnte. Nämlich Jürgen Klopp. Ich bin wirklich inzwischen an so einem Punkt, wo ich mich frage, was ist da so seelisch auch bei jemandem nicht mehr richtig in Ordnung? Weil, also mal abgesehen davon, dass der äußerlich immer dünner wird, jetzt passen die breiten Zähne nicht mehr zum Rest des Körpers. Der hat irgendwie, es gibt auch eine Fernsehmoderatorin, die, glaube ich, denselben Instructor hat und auch Ernährungsberaterin hat. Da ist es genauso erschreckend, aber lass uns bei Jürgen Klopp bleiben und wie dieses menschliche Denkmal sich selbst umgestürzt hat über relativ wenige Monate, das finde ich schon erstaunlich. Und finde ich, tut auch irgendwie ein Stück weit weh, weil was hatten wir denn noch in Deutschland? Also wir hatten international immer mal wieder Vorbilder, wenn wir zum Fußball gingen, und dann war Jürgen Klopp sicher so eine leuchtende Ikone. Und also wirklich zeitgleich mit dem Wechsel zu RB Leipzig, sondern überhaupt zum Red Bull Kosmos, merktest du, wie diese Veränderung einsetzte. Und der nette Herr Klopp denunziert den aktuellen Bundestrainer erstmal vor der Kamera. Punkt 1. Punkt 2, er wirkt plötzlich ältlich und stark sich und irgendwie ungelenk von seiner ganzen Motorik, wie ich finde. Er redet teilweise wirr, wo ich wirklich denke so, bereitet der sich auch das vor, was er da tut? Und so nebenbei serviert er einen Bundesliga-Trainer ab, der alle Ziele erreicht hat, nämlich Ole Werner bei RB Leipzig. Alle Ziele, die gesetzt wurden, hat er erreicht. Und derjenige, der ihn eliminiert, ist Jürgen Klopp. Und zwar augenscheinlich deshalb, weil es da menschlich irgendwas gegeben hat oder nicht richtig passt, wo ich dann denke so, okay, der nette Herr Klopp geht da einen Weg, der auch sehr klar ist, der überhaupt nicht gut tut, finde ich. Und ich finde, wenn es um die mentale Gesundheit geht, ist es deshalb relevant, weil, aber korrigiere mich sehr gerne, ich den Eindruck habe, da stimmt was nicht mehr. Da ist irgendwas kaputt gegangen auf der Strecke. Dass dieser Red Bull Kosmos vielleicht nicht so ganz gesund ist, wenn man sich das mal so ein bisschen aus der Ferne anguckt, ist, glaube ich, jedem klar. Ich glaube, es gibt genug Kritik an der Red Bull Philosophie. Und so viel Respekt ich davor auf der einen Seite habe, vor dem die Mathe schützt, was er geleistet hat, auf der anderen Seite sehe ich eben einfach auch, was da so in Sachen Weltherrschaft oft passiert. Und das finde ich sehr, sehr ungesund. Und jetzt ist eben wahrscheinlich des Geldes wegen Jürgen Klopp dann eben in diesen Kosmos auch eingetreten. Und es findet so eine komische Veränderung statt. Mir tut es irgendwie leid. Mir tut es weh auch irgendwie. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist gar nicht ganz cool, wenn wir so Vertreter haben, die Deutschland vertreten nach außen. Finde es auch gut, wenn wir so eine gesunde Portion Patriotismus an den Tag legen, und dazu gehören eben auch Leitbilder, die im Ausland vielleicht funktionieren. Deshalb finde ich es auch nicht nur schade, sondern einfach auch Wahnsinn. Und in der Gesamtgemengenlage habe ich ganz viele Fragezeichen. Und es hat mir ehrlicherweise dann auch das Fernsehgucken verdorben, zumindest auf diesem Kanal. Und ich bin klassisch zur ARD und zu ZDF wieder zurückgekehrt, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich schaffe nicht weiter, mir die Demontage, Selbstdemontage eines einer Ikone anzugucken.
Ich meine, gleichzeitig die Möglichkeit, einfach den Kanal zu wechseln, zeigt meiner Meinung nach eben auch das Dilemma, in dem wir uns befinden, weil die WM ist natürlich früher ganz klassisch ja ARD oder ZDF gewesen. Mittlerweile ist es halt auch in den Privatsektor gerutscht. Und ich glaube, auch die nächsten Turniere, die entweder mindestens bei der Teilnehmergröße bleiben, eventuell sogar noch größer werden, werden natürlich noch weiter zerstückelt. Ne? Also ich glaube, wir werden so ähnlich wie in der Bundesliga drei oder vier Möglichkeiten haben oder bekommen, dieses Turnier dann zu sehen. Und gleichzeitig muss man ja auch mal betrachten, da sind ja gefühlt mehr Experten für die TV-Sender tätig als Spieler im jeweiligen Kader. Ne? Also auch wenn ich bei ZDF da sehe, da sitzen teilweise 5, 6 Leute sitzen auf diesem Sofa. Und jeder soll und muss was sagen. Und das driftet speziell, muss man sagen, bei Magenta TV und auch in der Kombination, die sehr leider irgendwo so ein bisschen auch gefährlich ist und dynamithaltig, wenn Thomas Müller und Jürgen Klopp gemeinsam am Mikro stehen, dann ist halt leider sehr, sehr viel Comedy-Faktor dabei. Und ich meine, man darf halt nicht unterschätzen, der eine, also wirklich in der Welt als absoluter Top-Spieler bekannt, der andere in der Welt als absoluter Top-Trainer bekannt. Und da wünscht man sich ja nichts anderes als fachlich-sachliche Analysen. Weil, sag mal, für Comedy haben wir teilweise, und das ist ein anderes Dilemma bei der WM, wie ich finde, für Comedy haben wir halt teilweise auch die Kommentatoren an den Mikrofonen, weil die überschlagen sich mit Begrifflichkeiten, mit Sätzen. Hör mal, beschreib doch einfach das Spiel. Oder ganz klassisch wie früher Ernst Huberti, halt doch einfach mal den Schnabel und lass das Spiel mal auf die Zuschauer wirken. Aber wie gesagt, da kommen wir von Höckchen auf Stöckchen. Fakt ist, dass halt diese Impulse, die man da setzen soll oder auch fast schon muss, dass die leider dazu verführen, Leute einfach in die Pfanne zu hauen. Und es ist nun mal so, es ist ein ungeschriebenes oder meiner Meinung nach fast ein geschriebenes Gesetz. Ein Arzt kritisiert keinen anderen Arzt. Ein Journalist kritisiert keinen anderen Journalisten. Es ist so, fertig. Darfst du hinter vorgehaltener Hand, hinter verschlossenen Türen, unter vier Augen, ja, da kann man sich auch gegenseitig die Birne abreißen verbal. Das versteht sich von selbst. Aber einem, ich nenne es mal bewusst, einem Kunden gegenüber, und nichts anderes sind wir ja in dem Moment, wenn wir uns die Spiele anschauen, kritisierst du keinen anderen Trainer. Vor allen Dingen, und da muss ich sagen, da erwarte ich zu 1000% Patriotismus. Nicht den aktuellen Bundestrainer. Weil das, tut mir leid, man hat sich entschieden, mit Julian Nagelsmann ins Turnier zu gehen. Heißt, bedingungslose Unterstützung. Bis zum Beweis des Gegenteils. Bis Julian Nagelsmann nachweislich fachliche Fehler macht. Nachweislich den Matchplan missachtet. Und. Aber nicht solange er das Turnier betreut. Warum? Weil die Mannschaft Energie benötigt. Ja. Energie von den Zuschauern, Energie von den Experten, Energie von den Eltern, Energie von den Mitspielern, die nicht nominiert wurden. Nur so kannst du so ein Turnier gewinnen. Ja, wenn es heißt, dass in Argentinien, man muss dazu sagen, wir nehmen auf, während Argentinien gegen Österreich spielt. Vielleicht muss man das noch kurz dazu sagen. Aber eine Aussage war, wenn Argentinien spielt, steht das Leben in Argentinien still. Ja, weil alle bedingungslos hinter Argentinien stehen. Deshalb kann auch ein 40-Jähriger, der ist nicht mal 1,70, der Lionel Messi, ja, kann immer noch Topleistung bringen. Weil er weiß, die ganze Nation hängt mir am Nacken. Ja? Und. Aber deshalb, und das finde ich halt ein bisschen schade. Da möchte ich doch Patriotismus haben. Fertig. Ich möchte das haben. Ich erwarte das. Ich fordere das ein. Weil nur so kannst du wie eine Wand aus zigtausend Kilometer Entfernung die Mannschaft zu einem Titel pushen. Und wenn man mal bedenkt, Spanien, Argentinien, Portugal, Frankreich, Brasilien, das sind Granatenmannschaften. Da musst du ein sensationelles Turnier spielen, um Weltmeister zu werden. Und am Ende, wenn die dann von mir aus im Halbfinale ausscheiden, ja, da war doch mehr drin. Ja, aber dann musst du auch deinen Part erfüllen.
Herzlich willkommen zum Sonderfußball-WM-Podcast hier. Lauf dich frei. Ich glaube, der Doc hat sich jetzt auch freigelaufen, aber das ist völlig zu Recht.
Nein, die Hitze ist es. Nein, es ist Mike, die Hitze. Es ist die Hitze.
Es ist die Hitze. Vielleicht noch abschließend, bevor es wirklich richtig hitzig wird. Ich fände es wirklich gut, wenn man wieder zumindest mal in Teilen wieder zurückkehrt zu alten Tugenden. Das bedeutet, das, was du sagst, irgendwie ein Stück weit auch Respekt zu haben, irgendwie auch so eine Mannschaft einfach zu feiern, zu unterstützen. Das, was hier ist, und das ist ja auch das, was Jürgen Klopp irgendwie mehr oder weniger Wolle genommen hat, ist dieses ständige Rumnörgeln. Wir sind ja nur noch ein Land von Nörglern, von Menschen, die irgendwie destruktiv sind, Negativität und so weiter und so fort. Jetzt hast du zwei Spiele gewonnen, also hörst du schon Stimmen, die sagen, naja gut, aber in der ersten Karo-Runde ist er vorbei. Dann sag ich, nee, ich will eben, quatsch die doch einfach mal ins Finale rein.
Ja.
Und dann gucken wir mal, was passiert. Wo ist denn das Problem? Also, boah, ich warte noch nicht. Aber gut. Bevor das hier noch hitziger wird, lass uns über Hitze reden. Lass uns über das reden, was immer wieder und immer wieder auch erwiesen wurde und erwiesen ist. Nämlich logischerweise ganz klar, das wissen wir irgendwie auch alle, uns geht es nicht so richtig gut, den meisten jedenfalls nicht, wenn es richtig heiß ist. Und es gibt auch Gruppen, Menschengruppen, die besonders gefährdet sind. Es gibt auch in der Tat Menschen, die nicht nur ein erhöhtes Risiko haben und Verschlechterung, sondern die wirklich einfach auch gefährdet sind durch extreme Hitze. Das bedeutet unmittelbar einfach auch Verstärkung von so Sachen wie Stress, wie Schlafstörungen, psychische Vorerkrankungen und so weiter. Das zumindest sagt Andrea Benecke, Präsidentin der Bundespsychotherapeutenkammer. Und jetzt kommst du.
Jetzt komme ich, ja. Also, ich habe ja das Thema, also ich fand das Thema ja, wie gesagt, dahingehend toll, weil es aktuell reinpasst. Und ich fand es natürlich auch dahingehend toll, weil man da sehr, sehr hitzig, hätte ich natürlich jetzt gerne wieder gesagt, diskutieren kann. Also, man muss jetzt gesundheitlich, müssen wir natürlich jetzt zwei Dinge kurz skizzieren. Und dann tauchen wir natürlich ein in das Thema, was wir hier ja meistens bespielen, nämlich das Thema mentale Gesundheit und in dem Fall, wie die Hitze auf die Psyche wirkt, weil da gibt's meiner Meinung nach die Themen, die die allgemeine Gesundheit betreffen. Und dann gibt es eben auch das Thema, wie medial mit dem Thema Hitze umgegangen wird. Und das muss man, glaube ich, schon so ein bisschen noch differenzieren. Aber wichtig ist, damit man mal gewisse Dinge besser einschätzen kann, ist, wie unser Organismus aufgebaut ist. Jeder kennt das, wie Fieber gemessen wird. Ne? Mit einem Thermometer, Stirnthermometer unter der Achsel, wenn es richtig, genau werden soll, dann geht man Richtung Körpermitte über den einen oder anderen Zugang. Und dann ist immer das Thema, okay, was ist die normale Temperatur? Dann sagt man, das ist die Körperkerntemperatur und die ist in etwa konstant bei circa 37 Grad. So. Also versucht natürlich unser System, diese Körpertemperatur oder Körperkerntemperatur auch aufrechtzuerhalten. Und zwar sowohl im Winter oder bei kalten als auch bei warmen Temperaturen. So. Und dann kennen wir das ja, steigt die Körpertemperatur, auf 38, auf 38 und ein paar zerquetschte, dann spricht man von irgendwann von erhöhter Temperatur und irgendwann so zwischen 39 und 40 von Fieber. So, und da sieht man, dass da eigentlich die Schwelle gefühlt relativ klein ist. Also von 37 auf 38 und ein paar zerquetschte, das ist ja rein rechnerisch nicht so viel. Für den Körper immens. Und man fühlt sich ja dann auch scheiße. So, das ist deshalb wichtig, weil die Körperkerntemperatur von 37 Grad gilt für einen Westeuropäer genauso wie für einen, der in der Sahara lebt. Auch der hat eine Körperkerntemperatur von 37 Grad, nicht von 47. Das ist wichtig. Da sind wir relativ gleich. Ja, das wird nur unterschätzt, wenn wir uns zum Beispiel medial auf Temperaturen stürzen. Weil dann ist zum Beispiel eine Temperatur von 40 Grad oder 41 Grad eine Jahrhunderthitze. Ne? Also nochmal, das ist wichtig. Und vor allen Dingen, wenn wir gleich zu dem Thema kommen, auf welchem Kontinent es die meisten Hitzetote gibt. Kannst du dir ja schon mal ein bisschen Gedanken machen. Du bist ja normalerweise der Mann und für die Zahlen. Aber einfach mal überlegen, auch während ich jetzt weiter ein bisschen vor mich hin nuschle, auf welchem Kontinent es die meisten Hitzetote gibt. So, auch die Zuhörerschaft kann sich gerne Gedanken machen. So, deshalb haben wir immer mit Themen zu tun, Flüssigkeitsmangel, damit einhergehend natürlich Wassereinlagerung, also Ödeme, Muskelkrämpfe, Erschöpfung, dann Thema Sonnenstich direkt durch Einstrahlung auf die Birne und bis zum Hitzschlag, ne? Weil da versagt das körpereigene Kühlsystem und die Temperatur steigt relativ schnell auf über 40 Grad, bumm, das ist lebensgefährlich. So. Und das sind natürlich auch alles Punkte, die jemanden natürlich in meiner Wahrnehmung auch psychisch belasten. Ist ja klar, weil in dem Moment, wo die Kerntemperatur steigt und ich gleichzeitig einen gewissen Flüssigkeitsmangel habe und anfange mehr oder weniger auch so ein bisschen erschöpft zu wirken, schlägt das aufs Gemüt. Also ich glaube, dieser Übergang ist sicherlich relativ, relativ einfach und auch nachzuvollziehen. Und da wiederum ist sich die Wissenschaft sehr einig, ist natürlich, was mit Hitze meistens einhergeht, ist das Problem mit dem Schlafen. Wir kommen halt natürlich schwierig ins Schlafen, weil es sich nachts halt entweder nicht schnell genug abkühlt oder zu langsam abkühlt, Schlafqualität leidet und dann sind wir natürlich in einer Spirale der negativen Empfindungen, weil man tagsüber dann wieder müde ist, dann schlägt die Hitze drauf, dann fühlt man sich noch müder und schon wird das Ganze mehr oder weniger symptomatisch verschlimmert. Der größere Aspekt ist, und deshalb bin ich froh, dass du das vorhin angesprochen hast, ist meiner Meinung nach, sind die Schwankungen. Nicht, dass wir mal systematisch uns von, ich sag mal, 20 auf 22, 25, 28, 30, 32 entwickeln, sondern Ende Mai, nur einfach, das ist gar nicht so lange her, Ende Mai sind bei uns in Köln die Heizungen angesprungen. Ja, also ich komme ins Bad, bumm, ist die Heizung an. Ja. Und es war auch kalt. Ja, und bei meinem Bruder zum Beispiel im Haus ist in der Zeit die Heizung ausgefallen. Die haben zu Hause gebibbert. Nochmal Ende Mai. Interessanterweise findet man darüber wenig in den Medien. Jetzt haben wir aber meiner Meinung nach sehr angenehm, also ich finde die Temperaturen sehr angenehm. Ich bin auch keiner, der, ja, also ich sag mal so, wir haben jetzt in Köln 32, 33 Grad. So, da würde sich in Antalya noch keiner die kurze Hose anziehen von den Leuten, die dort leben. Ne? Also da beginnt erst kurze Hose bei 38 Grad plus im Schatten. Aber Spaß beiseite. Und ich finde die Temperaturen angenehm, weil bei mir macht das genau das Gegenteil. Ich liebe Sonne, ich liebe Wärme, ich liebe die Farben, die damit einhergehen. Und deshalb finde ich persönlich Wärme, finde ich super. Aber man sieht sofort wieder, und deshalb hast du es auch in einem anderen Kontext eben wunderbar gesagt, wir sind und bleiben, und das wird auch lange Zeit sich nicht verändern, meiner Meinung nach, ein Land der Kritiker und Nörgler. Und kaum schlägt das Wetter um und wir haben 28, 30, 32 Grad, wird überall gesagt, boah, das ist aber warm. Oh, das ist ja nicht zum Aushalten. Und da muss ich halt sagen, ja, ist auch kein Wunder, dass das auf die Psyche schlägt. Weil du hast ja keine Chance. Noch vor 3,5 Wochen springen die Heizungen an. Skandal. 3,5 Wochen später wissen die Leute nicht, wohin. Und Skandal. Und das ist halt natürlich schon schwierig. Und das wird natürlich meiner Meinung nach auch übertragen auf andere und natürlich auf die Psyche allgemein.
Also, lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen das runterbrechen auf das, was uns eigentlich alle betrifft, bis auf die, die wirklich totale Hitze-Freaks sind. Und ich glaube schon auch, das hat auch einen kulturellen Hintergrund. Also es gibt bestimmt auch Leute, die eben aus diesen Ländern kommen, die mit Hitze einfach in der DNA ganz anders umgehen müssen.
Richtig, und ja klar.
Und dementsprechend ist es auch, leuchtet mir zumindest total ein, dass du da sehr affin für bist. Ich übrigens auch, obwohl ich jetzt irgendwie einfach nur deutsche Vorfahren habe. Aber da ist es einfach, bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel am liebsten in der Hitze Sport mache, wo eigentlich jeder, auch Arzt, sagt, nee, bitte nicht machen. Aber mir tut es total gut. Also ich werde jetzt nicht unbedingt bei 35 Grad einen Marathon laufen müssen in der prallen Sonne, aber ich trainiere zum Beispiel, oder habe auch schon ganz gerne trainiert, vor einigen Jahren auf einen Marathon und auch irgendwie bei Temperaturen, die so knapp an die 30, knapp über 30 Grad waren, aber dann eben abends, wenn der Boden schön auch noch abstrahlt, hinten auf dem Feld in Köln-Longerich, boah, da stand die Hitze. Aber ich fand's gut. Also mir hat es gut getan, warum auch immer. Und ich kenne auch einige, denen das genauso geht, die sagen, das ist genau mein Wetter und schwül und warm auch perfekt. Es ist aber auch Teil der Wahrheit, dass es viele Menschen belastet. Also erhöhte Reizbarkeit und Aggressivität zum Beispiel, Verschlimmerung von Erkrankungen. Also gerade Menschen mit Depressionen oder übrigens auch bipolaren Störungen oder Angststörungen leiden im Sommer oft stärker. Und außerdem können bestimmte Psychopharmaka, das ist zum Beispiel auch ganz interessant, die Thermoregulation des Körpers beeinträchtigen. Ganz spannend, aber steht wahrscheinlich auch nicht auf dem Beipackzettel unbedingt immer mit drauf. Schlafstörungen haben wir gerade eben mal schon angesprochen. Also so diese Tropennächte, die man so kennt, über 20 Grad, die verhindern einfach für viele den erholsamen Schlaf. Und dann haben wir natürlich wieder diesen Domino-Effekt, Schlafmangel, Konzentrationsschwäche, emotionale Instabilität, Müdigkeit und so weiter. Bis hin, und das fand ich auch ganz spannend, wissenschaftlich auch erwiesen, kognitive Einschränkungen. Also das heißt, Denk- und Leistungsfähigkeit sinkt merklich. Und dann haben wir dann letztendlich auch wieder so ein Kickback in den Frust rein, also Alltag, ne? Beruf, nicht so richtig motiviert, Frust und so weiter. Das sind alles so Dinge, die in diesen ganzen Zirkus reinspülen. Und ich habe mir dann nie so Gedanken darüber gemacht, bis wir eben letztens entschieden haben, diese Folge zu machen. Und gerade bei dem, gerade im Punkt, dass die Psychopharmaka die Thermoregulation des Körpers beeinträchtigen, war mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so bewusst. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen, müssen wir auch mal, wäre auch mal ganz spannend, wie viele Menschen in Deutschland nutzen Psychopharmaka. Das werden wahrscheinlich schon einige sein. Und die Zahlen, glaube ich, da müssen wir uns nicht drüber streiten, gehen weiter nach oben. Also es gibt jetzt gerade auch in den neuen Generationen mehr und mehr und in den sozialen Netzwerken übrigens auch wird das Thema immer öfter gespielt, auch von jüngeren Leuten. Hashtag nächste Folge am kommenden Freitag, wo wir darüber ganz gerne mal sprechen wollen. Aber mir war das so auf diese Art und Weise überhaupt nicht klar und überhaupt nicht bewusst.
Mir indirekt, weil ich habe natürlich mit dem Thema Psychopharmaka nur als medikamentöser Beifang zu tun. Aber es gibt auch Psychopharmaka, die zum Beispiel als Schmerzmittel eingesetzt werden. Ich habe etliche Kunden kennengelernt, die Psychopharmaka nehmen und dann letztendlich auch sagen, dass sie unter anderem nicht nur Stimmungsschwankungen haben, sondern auch Temperaturschwankungen. Ne? Also dass es dann auf einmal mehr oder weniger so, als würden die von innen heraus glühen und so weiter und so fort. Ne? Die Ohren werden rot, ne? Die laufen ein bisschen sozusagen geschwollen an und haben das Gefühl wie so ein Hitzestau. Und deshalb ist auch wichtig, dass man, wenn man unter anderem eben Medikamente verabreicht, über sowas aufklären sollte, falls es häufig vorkommt. Ne? Ist es eine sehr, sehr seltene Thematik, dann glaube ich, braucht man auch keinen krank machen, weil wir kennen das, wenn wir zu viel Packungsbeilagen lesen und auch zu viel ärztlich aufgeklärt werden, vor allem über negative Dinge, dann materialisieren sich diese Dinge auch häufig. Und dementsprechend muss man immer so ein bisschen abwägen, aber gerade in den Phasen, und wir kommen ja irgendwann von den Jahreszeiten her in die warmen Temperaturen hinein, dann wäre es natürlich schon wichtig, dass man das auf dem Zettel hat und nicht nur auf dem Beipackzettel, weil man sich auch tatsächlich mental ein bisschen darauf vorbereiten kann, um nicht zu sagen, auch gegebenenfalls physikalisch darauf vorbereiten kann. Und deshalb hatte ich ja vorhin so eine kleine Aufgabe gestellt. Da können wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen eintauchen, um dieses Dilemma auch nochmal etwas klar zu machen. Nämlich, auf welchem Kontinent es die meisten Hitzetote gibt.
Glaube,
und wie man.
Ja. Entschuldigung.
Genau. Und ja, wenn du eine Idee hast.
Also, ich habe eine Idee, aber das ist mir auch nur spontan eingefallen. Ich weiß nicht, bestimmt ist es Asien?
Nein, es ist Europa.
Es ist Europa.
Und das ist, ja, das ist ja das Verrückte. Es ist Europa. Übrigens mit sehr weitem Abstand ist es Europa. Obwohl wir ja nachweislich, und auch das werden wir gleich kurz statistisch skizzieren, wo wir nachweislich in Europa bei weitem nicht die Temperaturen erreichen in der Spitze, die wir auf anderen Kontinenten erreichen. Und jetzt wird natürlich sofort der gemeine Klimaarzt, so nenne ich es jetzt mal, sagen, ja, Doki, klar, du bist Orthopäde. Das ist, ne, red doch über Knochen, über Bänder, über Sehnen. Ne? Und diesen gemeinen Klimaarzt oder Klimaärztin, wenn die Folge von Anfang an mitgehört wurde, habe ich ja darauf hingewiesen, dass jemand in der Sahara oder in Schleswig-Holstein die gleiche Körperkerntemperatur hat. Das heißt, jemand in der Sahara, der 40 Grad hat, der hat hochgradig Fieber. Der fühlt sich scheiße. Aber wenn wir auf die Temperaturen kommen, der offizielle Allzeitrekord für Deutschland liegt bei wie viel Grad? Schätz mal.
Allzeitrekord. Doch, das kann ich dir sagen. In Europa?
Nein, in Deutschland.
In Deutschland. Der liegt bei, warte, kann ich dir sagen, der liegt bei 42,2 Grad.
Fast. 41,2. Und zwar, ach, ja, aber du bist nah dran gewesen, aber diesen Rekord von 42,6 Grad, der wurde nämlich gemessen in Lingen, an der Ems. Ja, der wurde annulliert, weil Messfehler aufgrund eines Hitzestaus in der Umgebung der Station.
Ah, verdammt.
Ja, genau. Und deshalb ist der offizielle Allzeitrekord in Deutschland bei 41,2 Grad im Juli 2019, also vor 7 Jahren, knapp gemessen, einmal in Duisburg und einmal im Tönnisforst, alles in NRW. Wie hoch ist die höchst gemessene Temperatur weltweit?
44,7.
Fast. 56,7.
Was?
Ja.
In der Sahara, irgendwo in der Wüste.
Nein, in den USA. Und zwar im Death Valley. Und zwar, ja, in welchem Jahr?
1913.
Korrekt.
Ist das so?
Ja.
Es ist völlig geraten jetzt.
Ja. Das heißt, vor 113 Jahren. Ja, aber ist verrückt. Ja. Aber nochmal, ja. Vor 113 Jahren. Die zweithöchste Temperatur in Tunesien, 55 Grad. Hm. 55 Grad, ja. 1931. Hm. Also vor fast 100 Jahren.
Da hat es mit der Klimaerwärmung angefangen. Da war das Gründungsjahr von Fridays for Future.
Ja, richtig. Wo sind die übrigens? Also wo sind die Klimakleber und Fridays for Future?
Auch nur so,
also mal, ja, genau, nur so nebenbei. Ja. Dann haben die aber im Death Valley die Temperaturmessung annulliert, beziehungsweise angemarkert, weil einige moderne Meteorologen die Genauigkeit der Messgeräte anzweifeln. Also hat man gesagt, wir müssen müssen neu messen und haben dann im Death Valley, weil es ja da besonders heiß sein soll, dann nochmal gemessen, und zwar 2020. Und da lag die Temperatur um fast 2,5 Grad niedriger als 1913. Was will ich damit sagen? Wir müssen vorsichtig sein mit dem Thema Klima in der medialen Darstellung. Viel, 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 viel vorsichtiger müssen wir sein mit dem Thema Klima als medialer Konsum. Weil wir haben, und das ist auch, da sind sich die Experten auf dem Gebiet der Psychologie und Psychiatrie einig, wir haben nämlich auch das Thema eben der Klimaangst, was auf die Psyche einwirkt. Und beim Thema Klimaangst müssen wir halt uns in dem Fall natürlich immer das Thema Sorgen und Zukunftsängste, Erderwärmung und so weiter, dem müssen wir uns natürlich stellen, gar keine Frage. Wir müssen aber gleichzeitig auch unheimlich beobachten. Das heißt, wir dürfen gerne mal in Zahlen rein, in Statistiken und überlegen, wie es sein kann, dass in Europa mit deutlich, deutlich geringerer, durchschnittlicher Sommertemperatur es mehr Tote gibt als in allen anderen Kontinenten. Und ein technischer Fortschritt begründet das, also ein technischer, es gibt auch andere Gründe, warum das so ist, aber es gibt einen technischen Fortschritt, nämlich die Klimaanlage. Und wenn jemand schon mal in Asien war, wenn jemand in den arabischen Ländern war, in der Türkei, das ist gar nicht so weit weg, in USA, da ist in Anführungsstrichen jede Toilette klimatisiert. Mhm. Von Arbeitsräumen, von Supermärkten, von Sporteinrichtungen will ich gar nicht sprechen. Also mit anderen Worten, dort sterben einfach weniger Leute, obwohl die Umgebungstemperatur deutlich heißer ist als in Europa. Unter anderem, weil sie klimatisierte Räumlichkeiten haben. Ergo, und das ist ganz wichtig, wollen wir den ein oder anderen Sommer länger leben und haben ältere Herrschaften, die den ein oder anderen weiteren Sommer erleben sollen, müssen wir für klimatisierte Räumlichkeiten sorgen. So einfach ist es, wie es klingt. Verrückt, aber das sind nochmal, das ist recherchiert, unter anderem warum, wieso, weshalb. Keine Sau würde darauf kommen, dass in Europa die meisten Hitzetote sind. Keine Sau. Wir alle würden sagen, die sterben alle in Asien, die sterben in Amerika, in Kalifornien, in Florida und so weiter. Und wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und gerade beim Thema, wenn ich das noch kurz versuchen darf, zu Ende zu bringen und zusammenzufassen, gerade das Thema Klimaangst, da hilft es, auch eben über die Landesgrenzen hinauszuschauen. Und zwar alleine, wenn man im Urlaub ist. Viele versuchen, und Gott sei Dank gelingt das ja auch, außerhalb von Deutschland auch mal Urlaub zu machen. Man muss auch gar nicht so weit weg, nach Amerika, nach Florida oder nach Kalifornien zum Beispiel, wo gefühlt die ganze Zeit die Sonne scheint, sondern es reicht auch, wenn man in so Metropolen in der Nähe mal fährt. Zum Beispiel London, zum Beispiel Mailand, zum Beispiel Rom, zum Beispiel Lissabon. Da wird man zwei Dinge, die wir hier in Deutschland wegen der Klimaangst vorantreiben, kaum bis nicht finden. Das eine sind E-Autos. Einfach mal im Urlaub mal so eine Städtereise machen und gucken, wie viele E-Autos da rumfahren. Und zwar nochmal, hier in der Umgebung, Mailand, Rom, das ist nicht weit weg, Paris. Zweitens wird man noch weniger als E-Autos finden, Solaranlagen. In Rom gibt es keine Dächer mit Solaranlagen, wie sie bei uns vorkommen. In London, in Spanien, Barcelona, Madrid, da gibt es keine Solaranlagen, wie sie in der Häufigkeit bei uns vorkommen. Und das muss man sich immer im Klaren sein. Wir reden über Erderwärmung. Und es wird seit mindestens 4 Jahren, bald sind es 5 Jahre rum, wird zwischen der Ukraine und Russland gebombt ohne Ende. Das ist nicht emissionsfrei, wenn das jemand denkt, das sind keine grünen Raketen. Ne? Das nicht? Ist nicht emissionsfreie Bomben. So, oder jetzt auch vor kurzem im Libanon, Gaza, über die übrigens keiner mehr spricht, ist ein anderes Thema. Zwischen Israel, Iran und so weiter, da wird gebombt. Das ist nicht emissionsfrei. Der weltgrößte Börsengang aller Zeiten ist SpaceX gewesen am 12.06. Die machen Raketenindustrie. Ich weiß nicht, ob man, wer das letzte Mal eine Rakete hat starten sehen. Das ist nicht emissionsfrei, Leute. Es werden Kohlekraftwerke gebaut. In Asien, ohne Ende. In Amerika, ohne Ende. Das ist nicht emissionsfrei. Deshalb ist das Thema Klimaangst eine Illusion. Ist sie berechtigt? Meiner Meinung nach ja. Es ist aber eine Illusion, weil nicht nach dieser Klimaangst oder nennen wir es mal Klimaagenda operiert wird. Die einzigen, die versuchen, danach zu operieren, ist der kleine Bürger, der überhaupt keine Chance hat, dagegen irgendwas zu machen, weil die große Welt, die Emissionen verarbeiten und verbreiten, dieses Spiel nicht mitspielen. Und dementsprechend ist das eine Illusion. Und genau so muss es auch letztendlich medial bewertet werden, weil wir das nicht tun. Wir erzeugen Ängste. Wir erzeugen psychischen Druck, indem wir Bilder zeigen von irgendwelchen leeren Straßen, wo der Asphalt so flirrt. Wir müssen vorsichtig sein. Geh mal in ein Freibad. Das ist nicht menschenleer. Du findest keine Fläche, wo du dein Handtuch auslegen kannst. Deshalb müssen wir aufpassen, was wir transportieren und wie wir das einordnen. Ist Hitze, so wie wir es gerade skizziert und beschrieben haben, ein Thema? Selbstverständlich. Aber für alle auf der Welt. Aber nicht alle verhalten sich so, wie wir uns hier nachweislich verhalten.
Ja, ist so. Muss man aber auch ganz ehrlich sehen, es scheint ja auch nicht von ungefähr zu kommen, dass diese Angst, die da geschürt wird, beziehungsweise auch der mediale Druck, der entsteht, uns alle wirkt. Und das ist nur ein Teil dessen, was auf uns einprasselt. Und wenn wir über das Klima sprechen, dann hat das 1000 verschiedene Facetten und natürlich auch viele wissenschaftliche Aspekte. Aber eins ist klar, es wirkt auch auf uns. Und jetzt gibt's die Schätzfrage an dich. Ich habe einfach mal kurz zwischenrecherchiert. Wie viele Menschen nehmen denn Psychopharmaka in Deutschland? Was schätzt du?
Oh, viele, leider. Mhm. Weil, wie gesagt, zum Teil wird es ja auch als Schmerzmittel eingesetzt. Und Schmerz ist ein Riesenmarkt. Also da rede ich jetzt in dem Fall direkt von der Front. Boah. Schwierig. Viel. Zu viele. Also mindestens 40%. Mindestens.
40% der Deutschen.
Mhm.
Ja, das ist zu viel. Aber die Zahl ist immer noch ungeheuerlich. Es sind 8-10% der Gesamtbevölkerung. Das sind also 5 Millionen Menschen, die diese Medikamente nehmen bzw. damit behandelt werden. Konsum ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Frauen nehmen es öfter als Männer. Und es ist so, dass wenn man über die Alternativen spricht, dann geht es in Richtung Psychotherapie oder Meditation. Immerhin. Also das heißt, die Pharmaindustrie ist nicht mehr in der Monopolstellung, sondern wir sind zumindest da ein bisschen schlauer geworden. Und wir reden über Dinge, wenn wir es denn tun. Und das ist auf jeden Fall eine Alternative. Und es gibt auch alternative Heilmethoden. Meditation gehört da mit Sicherheit mit dazu. Vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten wäre es mit Sicherheit immer die Pille gewesen, die man dann einnimmt und die so ein bisschen dumpf im Kopf macht, wenn man den Schilderungen glauben darf. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ist eine relativ große Zahl und ich finde auch, dass wir aber auf dem Weg sind, zumindest zu Alternativen, finde ich schon mal relativ beruhigend, dass wir nicht die ganze Zeit die Pillen in uns reinfressen. Und auch da ist es so, dass erstaunlicherweise die Pharmaindustrie da gerne auch die Menschen bei der Stange hält, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das heißt, viele Menschen von diesen 5 Millionen nehmen das über einen ganz, ganz langen Zeitraum, wenn nicht gar für immer, und hängen ein wenig an der Nadel, im wahrsten Sinne des Wortes. Fast. Ja.
Ja.
Lieber Burak, das war ein krasser Ausflug in die Klimaerwärmung, in die Wissenschaft, in die mediale Drucksituation, in so vieles. Vielleicht ist es auch ganz gut, so eine Folge einfach auch mal so aufzuarbeiten, beziehungsweise nicht jetzt unbedingt wertvollen Tipps zu geben, sondern einfach mal einen Ist-Zustand darzustellen. Und vielleicht diskutiert ihr da draußen an der einen oder anderen Stelle das Thema mal weiter, vielleicht auch mit Freunden, mit Bekannten oder auch mit Ärzten oder mit Therapeuten, je nachdem. Danke auf jeden Fall für eine intensive Folge.
Gerne.
Und wir kümmern uns in der nächsten Folge um soziale Netzwerke und um mentale Gesundheit, die dort immer mehr eine Rolle spielt bei jüngeren Zielgruppen. Und das wiederum passt ganz gut zu dem Umgang oder beziehungsweise zu den Alternativen zu Psychopharmaka. Danke sehr und
absolut.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.